Das ist mittlerweile klar aus den ersten Monaten der Trump-Administration. Entweder man entwickelt die Mittel des Gegendruckes, wie die Chinesen jetzt mit den Rare Earths, oder man wird zum Opfer.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt mit Adam Tooze.
Es ist wieder Klimagipfel. Der 30. Klimagipfel, auch COP30 genannt, diesmal in Belém an der Mündung des Amazonasflusses in Brasilien. Es ist ein Gipfel, der diesmal in einem besonders schwierigen politischen Klima stattfindet. Erst vor kurzem haben die USA ein globales Abkommen zu den Emissionen in der Schifffahrt torpediert. Vielleicht ist der brasilianische Präsident Lula sogar ganz froh, dass Trump seine Teilnahme in Belém abgesagt hat. Eine Sorge weniger.
Schon in der letzten Folge haben wir über die Klimaziele gesprochen, die China eingereicht hat. Die EU tut sich hingegen ziemlich schwer. Während wir diese Aufnahme am 4. November aufnehmen, sitzen in Brüssel die UmweltministerInnen der EU zusammen, um über Europas Beitrag zum globalen Klimaschutz zu entscheiden. Reichlich spät. Wir verlinken dazu eine Quelle in den Shownotes.
In Belém beim Amazonas geht es auch um den Wald. Das Gastgeberland Brasilien will ein innovatives Finanzierungsinstrument zur Rettung der Regenwälder aufsetzen. Darin setzen viele KlimaschützerInnen große Hoffnungen. Doch was hat es damit auf sich? Darüber und viele weitere Kontexte, in denen dieses Jahr der 30. Klimagipfel stattfindet, darüber sprechen wir heute in Märkte, Mächte, Emissionen, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Sarah Rippert.
Und ich bin Jörg Haas.
Und wie immer sprechen wir mit Adam Tooze, Publizist und Wirtschaftshistoriker an der Columbia-Universität in New York. Hallo Adam.
Hallo.
Vor genau 10 Jahren wurde das Pariser Klimaabkommen verabschiedet, mit dem sich die internationale Staatengemeinschaft darauf verständigt hat, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten und auch noch Anstrengungen zu unternehmen, sie auf 1,5 Grad zu begrenzen. Adam, was ist denn seitdem passiert in diesen 10 Jahren? Wie ordnest du diese COP eigentlich geschichtlich ein?
Ja, ich meine, COP heißt Conference of the Parties. Das sind also die Länder, die 1992 das UN-Klimaabkommen unterschrieben haben. Und seitdem gibt es globale Klimadiplomatie und Politik. Jahrzehntelang scheiterte man daran, einen umfassenden Rahmen zu finden. Und das schien 2015 mit dem Pariser Abkommen gelöst zu sein, das Problem. Also vor 10 Jahren wurden in Paris Temperaturziele vereinbart. Dazu definierten alle Staaten, Industrie wie Entwicklungsländer eigenständig dann ihre Emissionsminderungsbeiträge. Das sind dann diese sogenannten Nationally Determined Contributions oder NDCs, die alle 5 Jahre aktualisiert werden sollen. Die Idee war, dass sich daraus so eine Steigerungsspirale ergibt, dass durch diese periodische Aktualisierung 5-jährlich immer höhere Ambitionen sich entwickeln werden. Worum es natürlich geht, ist bis 2050, 60, 70 Net Zero zu erreichen. Soweit war es dann in Glasgow, das war die verschobene COP, die eigentlich 2020 stattfinden sollte, wegen Covid verschoben werden sollte. Und 2021 einigte man sich, also Indien war dann auch mit dabei, mindestens bis 2070 praktisch alle großen Länder auf ein Net-Zero-Ziel, China 2060. Darüber hinaus wurden auch Abkommen getroffen wegen Klimafinanzierungen. Worum geht es in Belém jetzt? Es geht darum, im 5-Jahres-Rhythmus diese neuen NDCs, diese Nationally Determined Contributions, die neuen nationalen oder regional übergreifenden Ziele im Falle der EU, es geht darum, sie wieder einzusammeln. Das Ziel ja jetzt ist 2035 und es geht um die Konkretisierung des in Baku vage formulierten Zieles, bis 2030 irgendwie 1,35 Billionen Dollar zusammenzubekommen für den Klimaschutz im globalen Süden. Und es geht sage und schreibe um die Operationalisierung des Ausstieges aus der fossilen Energie, das zum allerersten Mal in Dubai vor 2 Jahren beschlossen wurde. Ich meine, die erste Erwähnung von Fossilen war ja in Glasgow, also als man sich gegen Kohle aussprach. Und das selbst war sehr kontrovers. Das Wichtigste aber, denke ich, in diesem Moment ist einfach die Tatsache, dass die Konferenz überhaupt stattfindet. Es geht darum, dieses nun mittlerweile Generationenprojekt, das auf die 90er Jahre zurückgeht, nochmal gewisserweise am Leben zu erhalten angesichts der wirklich handfesten Bedrohung durch die Machtpolitik Donald Trumps im Weißen Haus.
Wenn wir uns jetzt etwas die Situation anschauen, in der diese COP stattfindet. Also jetzt kürzlich gab es ja das Extremwetterereignis, den Hurricane Melissa, der in der Karibik alles klein und kurz geschlagen hat. Wir haben 2024 erstmals erlebt, dass die Erderwärmung an einem Tag 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau überschritten hat. Zuletzt gab es sehr viele Schlagzeilen, dass einzelne Regierungen, Finanzinstitutionen und Wirtschaftsvertreterinnen eher bei der Klimaagenda zurückweichen und Ambitionen bei Umweltstandards und Klimaambitionen schwächen oder gar ganz blockieren wollen. Und gleichzeitig, und das ist immer wichtig, glaube ich, zu betonen, weil die negativen Nachrichten ja immer mehr Schlagwellen erzeugen als die positiven, gibt es ja auch viele positive Entwicklungen. Also wir haben ja ganz häufig im Podcast schon über den Ausbau der Erneuerbaren gesprochen, der mittlerweile wirklich global vorangeht. Es gab wegweisende Urteile von Gerichten zu mehr Klimaschutz. Wir hatten zuletzt hier in Deutschland, in Hamburg, einen Volksentscheid, der gezeigt hat, dass dieses Thema eben doch noch sehr vielen Menschen wichtig sind. Also, wenn wir das alles so ein bisschen aus der Distanz betrachten, was denkst du, wo stehen wir da gerade?
Also ein Moment des Kampfes, muss man, glaube ich, so formulieren. Ich meine, es gibt ja, sagen wir, um den Pariser Gipfel 2015 herum, oder um den Gipfel nach Covid 2021 gibt es ja Momente in der Geschichte der Klimapolitik, wo im Grunde alle mit dabei sein wollen. 21 haben kurz vor dem Angriff auf die Ukraine selbst die Russen ein Net-Zero-Ziel bekannt gegeben zum Beispiel. 2015 waren tatsächlich alle Länder mit dabei. Die Chinesen, die Amerikaner, die Inder, die Russen, die Europäer, die Brasilianer, die Indoneser, alle mit dabei. Und die Situation im Moment ist auf der einen Seite die, dass die Klimakrise selbst, wie du es geschildert hast, immer dramatischere Ausmaße annimmt. Und die wissenschaftlichen Befunde dazu sind ja immer dramatischer. Wir stehen ja nach den letzten Befunden wirklich vor einem Moment, in dem in relativ kurzer Frist eine Reihe von entscheidenden sogenannten Tipping Points katastrophale Veränderungen auslösen könnten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass der Klimaschutz oder sagen wir mal einfach die sauberen Energiequellen billiger zu haben sind als jemals zuvor. Und zwar sind sie jetzt billiger als jede Form der bisher dagewesenen Elektrifizierung. Das heißt, ein Trade-off, eine schwierige Entscheidung zwischen Entwicklung und grüner Entwicklung besteht im Grunde nicht mehr. Die billigste Methode, große Teile der afrikanischen Bevölkerung, sagen wir mal 600 Millionen plus Menschen, zum allerersten Mal mit Strom zu versorgen, ist die Kombination aus Solarpanelen und Batterien aus China spottbillig mittlerweile zu bekommen. Und auf der anderen Seite regt sich Widerstand gegen den Klimaschutz in einer neuen Form. Und das hat, glaube ich, drei Dimensionen. Das eine ist wirklich so ein Rückhaltskampf, wo bestimmte Interessen, zum Beispiel die Verbrennerindustrie in der europäischen Automobilbranche, merkt, jetzt wird's wirklich ernst. Das heißt also, die Zukunft der gesamten Autoindustrie steht auf der Kippe und ist im Grunde für die meisten Beobachter entschieden. Das heißt, batteriegetriebene EVs sind die Zukunft des Automobilbaus. Und da regt sich natürlich Widerstand bei den Interessen. Das ist der eine Punkt. Eine andere Form des Widerstandes sehen wir im Moment aus Amerika kommt. Und das ist ein hochgradig ideologischer Form des Widerstands, wo die Trump-Administration wirklich versucht, die Energiewende, die selbst zum Beispiel in republikanischen Bundesstaaten wie Texas in Amerika sich vollzieht, zu sabotieren, bewusst zu sabotieren. Wir werden auf das maritime Abkommen zu sprechen kommen, wo ganz klar Machtmittel eingesetzt werden, um das grüne Projekt als solches zu attackieren. Es geht also nicht um konkrete fossile Interessen, die sich jetzt zur Wehr setzen, sondern um ein ideologisches Projekt der Verhinderung einer bewussten Klimapolitik. Und die dritte Form des Widerstands, die man sehr viel in Europa sieht, aber eben auch in Brasilien und in Kanada, ist mehr gewöhnlich. Es geht nicht um Leben und Tod und es geht nicht um Ideologie, sondern es geht einfach nur um schwere Entscheidungen, sagen wir mal Ökobestimmungen in der Landwirtschaft. oder die Carbonbepreisung für den Sprit in Kanada oder ein Steuererlass, das Soja-Moratorium in den großen landwirtschaftlichen Bundesstaaten Brasiliens unterstützt oder die Entscheidung, entwickeln wir die Ölfelder in der Amazonasmündung oder nicht in Brasilien. Und was wir im Moment sehen in den letzten Monaten und Jahren im Grunde, ist, dass unter dem Druck von anderen materiellen Zwängen immer wieder, wenn es hart kommt, die Entscheidung gegen Klima getroffen wird und stattdessen Maßnahmen verschoben werden, aufgeschoben werden, Bedingungen gelockert werden, die Unterstützung von dem Soja-Moratorium zum Beispiel jetzt ausfällt, um Geld zu sparen. Ich würde also diesen Widerstand dermaßen aufgliedern und der Moment ist ein Moment, in dem der ideologische Widerstand sich wirklich mächtig jetzt aus Amerika kommt, regt. Der Todeskampf von bestimmten fossilen Industrien wirklich einen kritischen Moment erreicht hat und unterschwellig dieses nicht mit mir, nicht jetzt, die Lebenshaltungskosten sind einfach zu hoch, die globale Rezession droht, Zinsraten sind zu hoch, jetzt gerade bitte nicht, diese Grundstimmung auch gegen Grün gewisserweise tendiert. Und das ist die gefährliche Situation, in der wir uns befinden.
Eine ganz besondere Baustelle des internationalen Klimaschutzes sind ja die Emissionen des internationalen Schiffsverkehrs. Das sind immerhin etwa 2% der globalen CO2-Emissionen, also etwa so viel wie Japan. Für diese Emissionen ist jetzt nicht die COP in Brasilien, die Klimarahmenkonvention, zuständig, sondern tatsächlich eine andere UN-Organisation, die International Maritime Organization, IMO. Die sitzt in London und dort haben sich vor wenigen Wochen im Oktober die Minister getroffen oder die Staatenvertreter, um dann endlich ein Abkommen über die Emissionsminderungen des internationalen Schiffsverkehrs abzuschließen. Ich beobachte das schon seit relativ langer Zeit. Ich habe mich gefreut. Das war jetzt ausverhandelt, das schien eine Formsache. Und plötzlich haben während dieser 3 Tage die USA mit den Saudis und noch so den einen anderen Alliierten, ja, Russland noch dazu, sehr interessant, es geschafft, dieses Abkommen erstmal den Beschluss um ein Jahr zu verschieben. Und viele sagen, das ist jetzt sehr angeschlagen und es wird unklar, ob es in einem Jahr verabschiedet wird. Adam, was ist da eigentlich genau passiert?
Ja, das ist wirklich ein bezeichnender Fall, was ich als ideologischen Widerstand, diesen militanten Widerstand der Trump Administration beschrieben habe. Der internationale Schiffsverkehr ist strategisch für die Dekarbonisierung. Es gehört zu den sogenannten Hard-to-Abate-Sectors. Ich meine, im Transport insgesamt haben wir auf dem Landweg Lösungen. Wir haben elektrifizierte Eisenbahnen und wir haben batteriebetriebene EVs. Und selbst für den schweren Lastverkehr bieten sich mittlerweile sehr, sehr gute Optionen an. Aber für die Luftfahrt auf der einen Seite, wo es um Leichtigkeit geht, und für den absoluten massiven Handelsverkehr mit schweren Schiffen, haben wir bisher keine sehr guten Optionen. Und es geht in diesem Bereich, der natürlich für den Welthandel, für die Globalisierung absolut entscheidend ist, geht es darum, langfristig Zeichen zu setzen, die progressiv den Brennstoff, die Mischung, grün verschiebt, neue Möglichkeiten für neue Brennstoffe ermöglicht und auf der anderen Seite extrem schwere Öle, die in diesen riesen Dieselmotoren verbrannt werden, steuerlich belastet, damit die Anreize richtig gesetzt sind. Und es gibt in dieser Industrie wirklich auch, weil es gewisserweise ein relativ geschlossener Haufen ist und es einige Vorreiter mit gutem Willen gibt, unter anderem auch Maersk zum Beispiel, die große dänische Schifffahrtsfirma, die bereit waren, hier die Vorreiterrolle zu spielen. Und in unserer Analyse von solchen Sektoren gab es Grund, hier relativ optimistisch auf die Zukunft zu sehen. Denn was wir in solchen Sektoren brauchen, sind Vorreiter, modellartige Vorreiter von der Unternehmensseite her, die Druck machen und ihre Mitbewerber alle mitziehen. Und wir dachten in gewisser Weise, hier war ein Hard-to-Abate-Sektor, für den wir Lösungen hatten. Und die Lösung war dieses Abkommen, das im April verabschiedet worden ist. Und jetzt stellt sich heraus, dass in diesem Treffen in London, dass die Amerikaner erschienen sind und wohl mafiös vorgegangen sind. Die Leute sagen, es war ein Straßenbild wie in New York. Die Amerikaner haben uns praktisch angerempelt und gesagt, hey, bist du auf unserer Seite oder nicht? Ihr wisst, wo wir stehen. Es gibt Konsequenzen, wenn ihr jetzt nicht so abstimmt, wie ihr sollt. Es wird auch persönliche Konsequenzen geben. Das heißt also, die Amerikaner haben den Delegierten, technischen Delegierten, vor allem von vulnerablen afrikanischen Staaten, mit persönlichen Sanktionen gedroht. Für den Fall, dass sie jetzt ihre Stimme nicht verändern. Man liest zwischen den Zeilen in einer durchaus seriösen Zeitung wie die FT, wie einfach schockiert die Delegierten waren von dieser Umgangsform. Es ist natürlich eine Sache, die amerikanischen Interessen zu vertreten, vollkommen üblich, aber die Umgangsform war wohl wirklich die einer massiven persönlichen Druckausübung. Ein bisschen so, wie die Amerikaner natürlich auch gegen das internationale Gericht vorgegangen sind. Das heißt, wer gegen uns ist, wird es persönlich zu spüren bekommen und alle anderen, die diese Menschen unterstützen, wiederum werden es persönlich zu spüren bekommen. Es ist wirklich eine Erpressung, die hier jetzt ausgeübt wird in einem hochtechnischen Bereich, wo ganz andere Umgangsformen im Grunde üblich sind. Und wo es um Gottes Willen ja nicht um irgendeine verrückte Fundi-Öko-Szene geht, sondern um lang vorbereitete technische Überlegungen, die mit den industriellen Interessen, mit den Transportinteressen aller Länder komplex abgestimmt worden sind und wo die Amerikaner gewisserweise einfach nur sich die schwächsten Länder ausgesucht haben und sie benutzt haben, um da jetzt ein Veto auszusprechen. Es ist wirklich ein Skandal. Die einzige adäquate Antwort darauf muss sein, und das haben wir doch, weiß Gott, von den Chinesen mittlerweile gelernt, Gegendruck auszuüben. Das heißt also, die Gegenseite muss sich so schnell es geht organisieren und sagen, A, wir schützen euch vor diesen Maßnahmen, wir schützen euch, und B, wir etablieren ein neues System, das unabhängig ist von einer solchen Einflussnahme von der Seite Washingtons. Wenn man sich nicht zur Wehr setzt, dann wird man Opfer. Das ist mittlerweile klar aus den ersten Monaten der Trump-Administration. Entweder man entwickelt die Mittel des Gegendruckes, wie die Chinesen jetzt mit den Rare Earths, oder man wird zum Opfer. Ich denke, man muss einfach möglichst schnell Konsequenzen ziehen. Die Amerikaner sind nicht mehr zurechnungsfähig in einem normalen technischen Diskussion. Sie stellen 15% des Welthandels dar. Man muss einfach bereit sein zu sagen, okay, geht auch ohne euch. Wir machen weiter.
Ich musste jetzt gerade noch an ein paar andere Beispiele denken, wo die Amerikaner zum Teil ähnlich aufgetreten sind. Ein Beispiel, was ja hier im europäischen Kontext gerade sehr hoch auf der Agenda steht, ist das europäische Lieferkettengesetz. Und da würde ich direkt sagen, das ist ja nochmal ein Unterschied zu dem, was du gerade beschrieben hast, weil das ist ja keine multilaterale Organisation, ne? Sondern das ist, was auf europäischem Boden verhandelt wird und wo die USA an sich erstmal gar nichts damit zu tun hat. Und was da ja eben aufgetreten ist, das sollte abgeschwächt werden, kam dann letzten Endes im Europäischen Parlament nicht durch. Es gab nicht die genügende Mehrheit, um halt gerade die Nachhaltigkeits- und Sorgfaltspflichten für Unternehmen nochmal abzuschwächen. Und dann gab es ja einen Brief von dem US-amerikanischen Energieminister und aus Katar. Die haben sich zusammengeschlossen und haben den praktisch adressiert an alle Staats- und Regierungsoberhäupter der EU und haben sie praktisch explizit dazu aufgefordert, dass sie die Ambitionen runterfahren sollen und angedroht, dass sie ansonsten als die beiden Haupt-LNG-Exporteure in die EU eben dort Einschnitte machen würden.
Ich meine, was die Amerikaner behaupten werden, und es ist ein etwas anderer Bereich, weil es bei der internationalen Schifffahrt ja wirklich um eine globale Regelung geht, muss ja auch so sein, aufgrund der Logik dieses Geschäfts. In diesem Fall, das du erwähnst, Sarah, das ähnelt ein bisschen mehr die digitale Regulierung, wo die Amerikaner ähnlich vorgehen bei dem Digital Markets Act und dem Digital Service Act, also die EU-Versuche, die großen Plattformen zu regulieren. Der andere Bereich ist dieses Lieferkettengesetz, wo die Amerika sagen, eure intern beschlossenen Maßnahmen stellen eine Form der Diskriminierung dar. Wenn ihr Plattformen reguliert, dann können wir nicht übersehen, dass die Plattformen, die ihr reguliert, amerikanisch sind. Das ist also eine einseitige Regulierung von amerikanischen Firmen. Und wenn ihr Lieferkettengesetze verabschiedet und diese Lieferkettengesetze zum Beispiel auf Exxon übergreifen und Exxon uns erzählt, dass ihr sie damit einer massiven rechtlichen Gefahr aussetzen, wovor die amerikanischen Firmen Angst haben, ist, dass sie verklagt werden, dann stellt sich das aus unserer Perspektive als eine einseitige Diskriminierung amerikanischer Firmen dar und wir vertreten legitimerweise die Interessen unserer Firmen und beanstanden das. Die Frage ist natürlich, wie Europa darauf reagiert. Denn es ist natürlich ein überhandgreifender Versuch der Amerikaner, einfach Macht auszuüben und sagen, verändert dieses Gesetz und verändert dieses Gesetz. Das ist in Handelsgesprächen ja durchaus üblich. Das ist ja die gesamte Anti-WTO-Geschichte seit den 90er Jahren, ist ja, dass über die WTO, also über globale Handelsregelung, immer wieder auch in amerikanische Regulierung eingegriffen worden ist. Larry Summers hat sich diebisch über die Konsequenzen von internationalen Finanzabkommen für die amerikanische Regulierung von Wall Street gefreut, weil er im Grunde ja dadurch eine Hebelwirkung erzeugen wollte. Das ist also an sich kein Novum. Das Novum ist die Brutalität, mit der die Amerikaner vorgehen und ihre Bereitschaft, alle möglichen Sanktionen anzudrohen. Und das Skandalöse an diesem maritimen Fall ist, dass sie hier wirklich persönliche Konsequenzen angedroht haben. Also nicht nur, wir greifen dann Handelssanktionen gegen euer Land, sondern wir sanktionieren euch, die hier jetzt gestimmt haben gegen amerikanische Interessen. Ich meine, das ist terroristisch. Das ist eine Form der Einschüchterung von einzelnen Menschen. Das ist natürlich die Umgangsart der Trump-Leute im Moment. Das verwenden sie übrigens auch zu Hause in Amerika. Die Frage ist natürlich, ob man das mit sich machen lässt. Ich meine, Souveränität ist ja nicht etwas, das einfach gegeben ist. Es ist ja keine Eigenschaft, die man irgendwie was Wikipedia jetzt verzeichnet oder bei Facebook. Mein Status ist souverän. Oder mein Status ist semi-souverän oder im Moment unentschieden. Nee, sondern der Status der Souveränität, den gewinnt man, indem man es behauptet. Es liegt also an Europa zu sagen, nee, machen wir nicht. Sorry. Und dann wird es vermutlich Konsequenzen geben oder eben nicht. Das ist ja die Frage. Denn die erste Taktik der Amerikaner ist ja einfach mächtig aufzutreten und es ist zum Teil einfach Bluff. Was die Chinesen ja auch jetzt klar gemacht haben. Nee, wir glauben es euch nicht. Vor allem, wenn wir jetzt mit den Rare Earths kommen, glauben wir es euch wirklich nicht. Macht doch mal, macht eure 100%igen Zölle und guckt mal, ob ihr das wirklich haben wollt. Im europäischen Fall hätte man ja Grund genug zu sagen, nee, machen wir nicht. Das sind von Europa aus gutem Grund verabschiedete Gesetze, nach allen Verfahren verabschiedet. Im Parlament versuchte man, diese Lieferkettengesetze zu verändern. Es gab dafür keine Mehrheit. Sorry, wir können nichts tun. Ihr könnt damit leben oder eben nicht und wir werden die Konsequenzen einfach ausbaden müssen. Alles andere ist eine Selbstpreisgabe. Diese Bedrohung der Amerikaner ist eine Bedrohung, aber sie geht nur in die Souveränität, wenn sie tatsächlich diese Selbstpreisgabe bei den Europäern auslöst, wie wir es bei diesen Handelsverträgen erlebt haben. Und es geht ins Detail. In welcher Form macht man die Konzession? Für viele, für uns war das Unerträgliche an diesem Treffen in Schottland zwischen von der Leyen und Trump, dass man dabei lächelte. Das hätte man sich sparen können. Es gibt vielleicht gute Gründe zu sagen, okay, wir machen mit, Kosten Nutzen rechnet sich halt. Aber man muss es nicht so gefällig machen. Da muss man sich wirklich überlegen, in welchem Ton man mit den Amerikanern mittlerweile umgeht. Und man sollte sich bei den Chinesen auch ein Beispiel nehmen, denke ich, wie das auch souverän geht. Xi hat im Grunde Trump ja doch eine Lektion erteilt. Und im Grunde könnten die Europäer ähnlich verfahren, denn der europäisch-amerikanische Handel ist noch größer als der amerikanisch-chinesische. Und es gibt Wirtschaftsinteressen in Amerika, die tatsächlich auch an diesem Handel interessiert sind. Wenn man Nein sagt, hätte man auch eine Gegenmacht.
Wir hatten ja darüber eine eigene Podcast-Session über diesen EU-US-Deal. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Ich glaube, es war wirklich eine besonders finstere Stunde, weil es eine öffentliche Demütigung für die EU war und natürlich dadurch auch die EU als eigenständiger internationaler Akteur geschwächt wurde. Nächstes Jahr wird wieder spannend. Die USA werden den Vorsitz der G20, also des informellen Clubs der größten Wirtschaftsmächte, haben. Gibt es irgendwie schon Gerüchte oder Hypothesen, was Trump mit dem Vorsitz gerade in dieser Hinsicht anfangen könnte?
Also ehrlich gesagt würde ich mich da nicht zu sehr vorwagen wollen. Ich meine, die Trump-Administration fährt ja auf ganz kurzer Sicht. Aber was man erwarten muss, und man kann das nicht stark genug betonen, ist, dass wir in diesem Fall es mit einer Form der antiökologischen Politik zu tun haben, die extrem aggressiv ist und hochgradig ideologisch. Wie gesagt, es geht nicht nur um die Verteidigung der Interessen von Exxon. Exxon kann gut und gerne mit den COPs und Paris leben. Haben sie mehrfach schon angekündigt. Die letzten COPs wurden in, was weiß ich, Baku und Dubai veranstaltet. die Ölindustrien intelligenterweise können mit den Cops leben, die Trump-Leute wollen nicht. Es geht hier nicht um gewöhnliche Widerstände, einfach aus dem Alltäglichen heraus. Nein, ich will keine ETS-KBO-Besteuerung, weil ich sonst zu viele Steuern bezahle. Auch darum geht's nicht. Es geht wirklich darum, dass die Trump-Leute ein ideologisches Projekt des Rollbacks betreiben. Es geht nicht mehr um Backlash, sondern es geht wirklich um ein Rollback. Das heißt, eine Strategie der Veränderung des internationalen Diskurses. Bestimmte Dinge sollen nicht mehr besprechbar sein, sollen nicht mehr Thema sein. Und das haben wir in vorigen Treffen der G20 erlebt, dass die Amerikaner einfach nicht bereit waren, vollkommen handelsübliche, alltägliche Floskeln zu unterschreiben, sondern sich prompt dagegen gewehrt haben. Wir hatten Anfang des Jahres der Fall, wo die Amerikaner auf der UN-Ebene gegen Klimaideologie und Genderideologie polemisiert haben. Man sollte das, glaube ich, auch von dieser unsäglichen G20-Episode erwarten.
Vielleicht doch noch zu G20 eine Anmerkung. Ich war eben in Paris und habe dort auch mit Menschen gesprochen, Thinktanks, die sich damit beschäftigen. Es ist ja spannend, im nächsten Jahr hat Frankreich den Vorsitz der G7 und Frankreich fühlt sich ja schon immer noch so ein bisschen als Hüter des Paris-Abkommens. Gut, die Politics dort sind gerade auch kompliziert, aber ich glaube, sie werden durchaus versuchen, auf der G7-Ebene da auch ein anderes Signal zu setzen. Also es wird sehr spannend werden, wie G7 und G20 sich im nächsten Jahr verhalten.
Macron, er kommt ja zum Ende seiner doppelten Amtszeit, aber zurückblickend auf 2017 kam ja Trump Anfang 2017 zum ersten Mal ins Amt. Dann wurde monatelang darüber diskutiert, wie sich Amerika aus dem Pariser Abkommen herausziehen kann, das 2015 von Obama unterzeichnet worden ist. Macron wurde dann im Frühjahr 2017 gewählt und polemisierte sofort gegen Trump und meinte, I want to make the globe great again or the world great again. Und Trump war wohl ziemlich pikiert. Und ich denke, das hat gewisserweise so eine historische Symmetrie, dass jetzt beide Männer, Trump in dieser fulminanten zweiten Amtszeit und Macron zum Ende seiner hochumstrittenen und im Grunde jetzt, glaube ich, notleidenden Präsidentschaft, es wird für Macron wohl eine ziemliche Versuchung sein, da nochmal Profil für sich herauszuarbeiten. Wie du sagst, Jörg, es gibt Möglichkeiten, aber im Grunde müsste man, was weiß ich, die Amerikaner aus dem G7 ausscheiden. Das wäre schon ein radikaler Schritt. Man hat ja die Russen zum Teil ausgeschlossen. Vielleicht kann Trump dann doch seine Fantasie verwirklichen, irgendwie mit Putin und Xi zu dritt dann irgendwo auf einer Bühne zu sitzen und eine große Parade abzunehmen. Es hat ihm ja wohl doch offensichtlich sehr wehgetan jetzt, dass er diese massive Militärparade in Beijing nur aus der Ferne beobachten konnte. Nee, man kann sich alles Mögliche vorstellen. Man kann es nicht stark genug betonen. Wir sind alle überrascht, glaube ich, von der Vehemenz, der Aggressivität, der ideologischen Motivation der Amerikaner in dieser zweiten Amtszeit. Es ist interessant, ich schreibe ja gerade ein Buch über die Geschichte der Klimapolitik. 2017 steigt Trump aus Paris und sagt sofort, es war ein schlechtes Deal, wir müssen ein neues verhandeln. Das heißt, Trump ist noch nicht in der Stimmung wie jetzt, wo sie einfach sagen, Klima insgesamt ist linke Ideologie. Sondern er war in diesem Raum, in dem er sagt, die dummen liberalen Eliten haben ein schlechtes Deal gemacht. Und jetzt komme ich und mache ein besseres. Die Stimmung jetzt ist ganz anders. Die Stimmung jetzt ist wirklich eine absolute Absage. Und zwar eine militante Absage mit Absicht.
Lass uns noch mal den Blick etwas weiten, auch noch mal zur COP kommen. Weil es geht ja nicht nur um die USA. Das ist ja auch immer wichtig zu betonen. Da kommen knapp 200 Länder zusammen, ne? Und die haben auch ihre eigene Agenda, die größtenteils deutlich progressiver ist. Ein wichtiges Thema, was auf der Agenda der COP dieses Jahr steht, ist das Thema Entwaldung. Das ist anteilsmäßig ziemlich groß, was die globalen Treibhausgasemissionen angeht. Also je nach Quelle schwankt das zwischen 6 und 11% und hängt eben explizit mit der Entwaldung tropischer Regenwälder zusammen. Brasilien natürlich nun als das Land auch mit einem großen Anteil vom Amazonas hat ja schon lange Zeit ein Interesse in irgendeiner Form, ein Instrument zu finden, was es ihnen auch renommiert, dass sie halt den Regenwaldschutz weiter aufrechterhalten. Und sie haben jetzt nun schon seit einigen Monaten einen Vorschlag eingebracht, und zwar eine sogenannte Tropical Forest Forever Facility, TFFF wird das genannt. Also es ist ein innovatives Finanzierungsinstrument, was es honorieren soll, wenn eben der Regenwaldschutz aufrechterhalten wird. Und die Idee ist, dass es so eine Koalition der Willigen gibt. Darunter soll sich auch Deutschland befinden und dann eben in diesen Fonds investiert wird. So, das klingt erstmal nach einer ziemlich tollen Idee, auch warum nicht die Länder, die in dem Bereich aktiv sind, auch ein bisschen finanziell entschädigen. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Kannst du uns da mal ein paar Hintergrundinfos geben? Wie soll das Ganze funktionieren? Woher soll das Geld kommen?
Ja, also die Regenwaldfrage ist, wie du sagst, Sarah, von Anfang an immer ganz zentral dabei gewesen. Es war ja nicht rein zufällig, dass die zweite große UN-Öko-Versammlung in Rio 92 stattgefunden hat. Und von vornherein sind der Schutz der großen Regenwälder ein ganz zentrales Problem gewesen. Es gibt drei, die wirklich strategisch sind für Weltklimapolitik: Indonesien, Kongo in Zentralafrika und die Amazonasgebiete und die daran anhängenden ländlichen Gebiete. Brasilien, es ist ja vollkommen unfassbar, wie groß das Land ist. Ähnlich muss man auch über Zentralafrika sagen. Ich meine, die gewöhnliche Darstellung auf den Landkarten verzerrt ja, wie massiv diese Regionen sind. Und es geht bei dieser viel besprochenen Maßnahme im Grunde um etwas ganz, ganz Einfaches. Also die Vorstellung ist einfach, man will Communities, Menschen dafür bezahlen, belohnen, man will ihnen Anreize geben, um die bestehenden Regenwälder, ein bisschen mehr als 1 Milliarde Hektar, zu hüten, zu beschützen, zu bewahren. Sie einfach zu schützen. Das heißt, man will gewisserweise Anreize schaffen gegen die Rodung und die Inanspruchnahme, sei es für Feuerholz oder sei es für Rindvieh. Das sind ja die großen Treiber der Entwaldung. Und in Indonesien geht es auch selbst um den Waldbestand selbst und die Bepflanzung dann mit Palmöl etc. Und die Idee ist, okay, es sind 1 Milliarde Hektar, die wir jetzt schützen wollen. Wie wäre es, wenn wir $4 im Jahr anbieten würden als Anreiz, um diese Wälder zu halten? Und darüber hinaus schaffen wir ein Anreizsystem für den Fall des Falles, dass eine Entwaldung stattfindet. Dann verliert ihr nicht $4, sondern $100. Für eine schwere Entwaldung sind es, glaube ich, $200, die entfallen. Und die Idee ist, okay, wir bieten das als Anreiz und versuchen damit, die noch bestehenden Regenwälder zu stabilisieren. Die Frage ist, okay, wie kriegen wir die 4 Milliarden her? 4 Milliarden sind ja im Grunde ein Klacks. Aber man macht sich Sorgen über die Politik im Moment und dann denkt man sich, okay, wir finanzieren das aus einem stehenden Fonds. Das ist dieser Begriff Forever. Das heißt, wir etablieren einen Fonds, aus dem jährlich rund 4 Milliarden ausgezahlt werden können. Und wie schafft man eine solche Struktur? Nicht, indem man gewisserweise 4 Milliarden reingießt und dann 4 Milliarden entnimmt, sondern man nimmt 225 Milliarden von Regierung und benutzt das, um 100 Milliarden auf dem privaten Markt zu mobilisieren, dann werden 125 Milliarden investiert. Die werfen natürlich Gewinne ab. Sagen wir mal, wir hätten sie in Nvidia oder sowas angelegt. Da hätten wir viel Geld gemacht. Machen sie nichts, sie machen sie in feste Werte. Aber die Zinsspanne zwischen dem, was man bezahlt für das geliehene Geld und das, was man verdient durch das angelegte Geld, das könnte sich ohne weiteres auf 4 Milliarden Dollar belaufen. Das wären ja nur eine Marge von rund 3%. Und aus dieser Marge werden dann diese Subventionen fest und für immer, forever ausbezahlt. Das heißt, es ist gewisserweise ein Investitionsfonds zur Finanzierung einer Subvention für die Bewahrung der globalen Regenwälder.
Das ist ja irgendwie spannend. Also ist ja innovativ, dass jetzt plötzlich Staaten nicht mehr einfach Gelder direkt auszahlen, um eine öffentliche Aufgabe zu finanzieren, sondern dass Staaten in gewisser Weise zu Investoren werden auf internationalen Finanzmärkten, das Geld irgendwie anlegen und dann findet eine wundersame Geldvermehrung statt und am Ende kommt da das Geld raus ohne Risiko. Warum zahlen wir eigentlich noch Steuern?
Frag die Norweger. Ich meine, die Norweger haben natürlich einen solchen Fonds, das ist ein Sovereign Wealth Fund und man muss nicht wie die Norweger Öl verkaufen, um das anzuhäufen. Man kann sich das einfach leihen. Frag Menschen mit einem privaten Rentenfonds. So funktioniert das. Du legst dein kleines Geld in einem größeren, gehebelten Instrument an und verdienst mehr Gewinne daraus. Für mich ist das ehrlich gesagt ein Armutszeugnis. Ich verstehe nicht, warum da jetzt großer Aufruhr darüber gemacht wird. Ich meine, $4 Milliarden, um die Regenwälder zu retten? Ich meine, das sind 2 amerikanische F-35-Flugzeuge. Ich meine, dafür kannst du dir einen halben Flugzeugträger kaufen. Nicht mal ein Drittel Flugzeugträger. Ich meine, das ist Peanuts. Und man braucht diese elaborate Konstruktion, weil man der Politik so weit nicht mehr traut, dass sie nicht in der Lage wäre, selbst $4 Milliarden zu mobilisieren. Das heißt, man muss das als stehenden, entpolitisierten, marktbasierten Fonds bauen. Ich finde es sehr bezeichnend für den Moment, in dem wir im Moment sind. Ich meine, warum können die Brasilianer nicht 4 Milliarden aufbringen? Brasilien ist ein mächtiges Schwellenland. 4 Milliarden ist für die nicht viel mittlerweile. Für die Ölentwicklung und Gasentwicklung werden die das ohne weiteres hinbekommen. Und auf einmal ist das jetzt dieses neue Modell. Wie kommt es, dass 25 Milliarden öffentliches Geld, 100 Milliarden privates Geld mobilisieren, indem die öffentlichen Kreditgeber eine untergeordnete Position in der Hierarchie der Kreditoren annehmen? Das heißt, sie sind als Erste dran, wenn hier irgendwas schiefläuft. Sagen Sie mal, Sie hätten, was weiß ich, argentinische Bonds gekauft, die natürlich eine Riesenrendite abwerfen. Und jetzt entfällt die Unterstützung der Amerikaner für Argentinien und die Anlage rentiert sich nicht. Dann ist immer die Frage, okay, aus unserem 125 Milliarden Turm, den wir angehäuft haben, wer ist als Erster dran, wenn das Wasser steigt? Und die Antwort in diesem Fall wäre die 25 Millionen aus der öffentlichen Kasse. Und das ist dann natürlich für die oberen 100 Milliarden durchaus interessant, weil man dann 125 Milliarden Investitionen macht und die entsprechenden Renditen für die höheren Risiken dann kassiert. Nur es sind die unteren 25 Milliarden aus der öffentlichen Kasse, die dann bezahlen müssen, wenn es schief geht. Das ist also eine vorbeugende Versicherung, eine vorbeugende De-Risking, eine vorbeugende Sozialisierung der Risiken und eine Privatisierung der Gewinne, die hier betrieben wird. Das ist das sogenannte Blended Finance Modell, das schon seit Jahrzehnten immer wieder propagiert wird als Lösungsansatz. Der Unterschied hier ist, dass ja nichts direkt in die Urwälder fließt, sondern das Geld, das schöne private Geld, das bleibt in London oder Frankfurt oder New York. Und Singapur zirkuliert in diesem Kreis und es ist nur der Übergewinn, das heißt also das, was sonst die Hedgefonds als Gewinn nehmen, das fließt dann in die Subvention von Indigenen. Also 20% dieser 4 Milliarden, also rund 1 Milliarde, soll an Indigenous Communities gehen, die natürlich hier an allererster Front sind. Aber das ist gewisserweise, man macht diese Gruppen zu Nutznießern eines Hedgefonds, eines grünen Hedgefonds.
Das ist doch irgendwie schon irre.
Ja, ja. Aber wenn du aus Abu Dhabi kommst, dann ist deine Frage natürlich absolut akut. Sie zahlen keine Steuern. Und warum würden sie Steuern zahlen, wenn sie auf einem riesen Sovereign Wealth Fund sitzen, der genauso gemanagt wird?
Ich habe in meinem Leben schon ein paar Mal mit indigenen Communities zu tun gehabt. Die Vorstellung, dass die jetzt aus einer Hedgefund-ähnlichen Konstruktion finanziert werden, das ist schon irgendwie rich, ja. Das ist schon speziell, aber gut.
Die Hedgefonds für alle ist gewisserweise die Message hier. Wir sollten alle unseren Hedgefund haben. Die wirkliche Frage ist, warum du persönlich keinen hast, Jörg.
Also sozusagen mit der Spitze des Finanzkapitalismus die letztlich antikapitalistisch lebenden Indigenen zu finanzieren, das ist schon sehr interessant.
Ich meine, das ist eine Reservatskonzeption, muss man ja auch sagen. Es geht ja hier wirklich um große Teile der Welt, der noch bestehenden ursprünglichen Urwälder aus dem kapitalistischen System heraus. Darum geht's ja. Und die Frage ist, welchen Preis muss man dafür bezahlen? Und dass das dann so eine kritische Schnittstelle wird, denn was sind die Konsequenzen von einem solchen Cashflow zum Beispiel in indigenen Communities? Was verändert das dort? Das ist natürlich auch die Frage zum Beispiel auf den Reservaten bei den Native Americans in Amerika. Wenn du ein riesen Casino dahin baust, welche Konsequenzen hat das für diese Gemeinschaft, für diese Kultur?
Also was schon spannend ist, wenn man jetzt im klima-umweltpolitischen Bereich unterwegs ist, dann sieht man schon, dass das von sehr vielen NGOs erstmal mitgetragen wird, dieses Konzept, weil die natürlich aus diesem Konservationsgedanken kommen, ne? Also wie kann man bestmöglich Teile des Regenwaldes erhalten in der aktuellen schwierigen politischen Lage, was ja, finde ich, an sich erstmal legitim ist, so über innovative Lösungen nachzudenken.
Man könnte es noch verschärfen, Sarah. Ich meine, das offene Geheimnis der großen NGOs ist, dass sie ja in sehr großen Teil ähnlich finanziert werden. zeige mir die NGO, die nicht vom OSF mitfinanziert wird, von der Open Society Foundation, von Soros. Und das ist eine Hedgefund-Konstruktion. Meine Uni, ich sage das, meine private Uni Columbia ist eine einzige Hedgefund. Das heißt, sie mitbezahlen mein Gehalt, die Stipendien meiner Studentin, es erlaubt uns, was weiß ich, die Hälfte unserer Undergraduates praktisch ohne Gebühren zu nehmen. Also diese Form der Finanzierung ist vollkommen üblich in gewisser Weise und bereits jetzt internalisiert. Dieses Modell ist ja der Kern der sogenannten Big Philanthropy, beruht ja auf genau dieses Modell. Es gibt ja da Regeln, also wie viel von dem Fonds ausbezahlt werden kann und muss. Das heißt, im amerikanischen Fall, um eine Steuervergütung zu bekommen, muss man, glaube ich, mindestens 2% ausschütten. Also wie kommt man auf die Idee, wir brauchen 125 Milliarden, um 4 Milliarden auszuschütten? Du kannst jeden großen philanthropischen Fonds in Amerika fragen, die haben das alles durchgerechnet. Die wissen genau, wenn du 4 Milliarden brauchst, dann brauchst du einen Pot von 125 oder 150 Milliarden. Das ist eine eingefahrene Formel.
Wobei das ja schon auch mit einem gewissen Risiko einhergeht, ne? Also das ist ja die Annahme, also dass am Ende als Rendite tatsächlich ausgezahlt wird und diese Risikoprämie praktisch nicht auf tatsächlichen Risiken, die vorhanden sind, wenn man eben in die entsprechenden Anleihen von Schwellen- und Entwicklungsländern zum Beispiel investiert, dass das nicht zutrifft.
In beide Richtungen. Wir können natürlich auch Glück haben, dann haben wir auf einmal mehr Geld, die können dann wieder in den Fonds hineinvestiert werden. Was man macht, und das ist ja das Entscheidende, ist in Pikettys Worten, also man schließt gewisserweise die Philanthropie an das Schwungrad des Kapitalismus. Das heißt, wenn es steigt und schnell läuft und die Werte steigen, dann steigt man mit. Man ist aber dann auch, genau wie du sagst, auch mit dabei, wenn es nach unten geht. Und dafür sind natürlich die öffentlichen Gelder da. Das sind die 25 Milliarden, mit denen man anfängt. Und die Frage ist die Verteilung. Also was kriegen die Steuerzahlerinnen, was kriegen die privaten Anleger und was kriegen die Communities, die dann Empfänger werden von diesen Fonds? Was ist eine Verteilungspolitik anderer Art mit anderen Risiken? Und wie du sagst, Jörg, in gewisser Weise muss man sich fragen, warum wird diese Spannweite an Möglichkeiten, warum ist sie nicht mehr Menschen zugänglich? Und das ist ja eines der großen kulturellen Unterschiede zwischen Amerika und Europa oder China und Europa, dass sehr viele Kleinanleger sich diesen Risiken aussetzen in Amerika und China und dementsprechend auch natürlich auf Gewinn hoffen. Das ist ein bisschen so eine Lotterie, aber viel, viel bessere Chancen als beim Kaufen eines Lotterieschein.
Gut, dann müssen wir jetzt also für den Regenwald hoffen, dass es keinen nächsten Finanzcrash gibt.
In der Tat. Nee.
Ja, tatsächlich. Also wenn die Risiken sich materialisieren, sind die Staaten dran und auch die einzahlenden Staaten, aber eben auch die Regenwaldstaaten, also die kriegen dann halt weniger Geld. Also während die 100 Milliarden, die Finanzinvestoren, die kommen ungeschoren davon. Ja, das ist unsere Welt. Ja, Adam, du schreibst gerade an einem Buch über die Geschichte der internationalen Klimapolitik und wir haben bereits am Anfang einen Rückblick gemacht. Wie wird denn das Kapitel über die Zukunft überschrieben werden, wenn du eins machst? Was ist der Blick nach vorn?
Ich weiß nicht, ob ich mich bedanken sollte für diese Frage. Wie wäre es mit, es kommt anders, als wir erwarteten oder es kommt anders, als wir uns es vorstellten? Das ist, glaube ich, der Clou, oder? Ich meine, deshalb machen wir auch die Podcast, weil man doch das dringende Gefühl hat, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Klima ist interessant und für mich, weil ich ja nicht unbedingt jemand bin, der aus der Klimabewegung kommt, aber jemand, der sich brennend für Zeitgeschichte interessiert, für mich ist das ein Brennglas. Und das Interessante ist, seit den späten 80er Jahren, spätestens seit Rio 92, haben wir ein Forum, in dem wir gewisserweise die große Zukunft des Globus, der Weltgemeinschaft diskutieren. Und was sieht man, wenn man sich die Welt so anzieht, also durch diesen Fokus, durch dieses Brennglas? Das, was mit dem wir im Moment konfrontiert sind, das, was wir in diesem Podcast abdecken, diese Welt von Pakistan bis Südafrika, bis China, bis Brasilien, ist einfach eine andere, denke ich, als wir uns das 92 vorgestellt haben. Und das ist interessant, das zu rekapitulieren. Ich meine, dass es ja eine Rolle einer Geschichtsschreibung ist, gewisserweise einen Film zu machen, um sich das einfach zu vergegenwärtigen, was hier geschehen ist, wie das abgelaufen ist, was man früher erwartete und was nicht. Ich habe mich gestern Abend mit dem FT-Korrespondenten aus Pakistan getroffen und er meinte, in Pakistan gibt es Teestände auf der Seite der Straße, wo du eine Tasse Tee und ein Solarpanel für rund $5 kaufen kannst. Also die verhökern buchstäblich Solarpaneele zum Tee, als kauf das Tee und du kriegst das Solarpanel dazu.
Vielleicht ist das die Zukunft.
Das ist die Realität, die es auch lohnt, macht diese Kapitulation zu schreiben und eben auch dieses Podcast mit euch zu machen.
Ja, wir freuen uns auf dein Buch dann im nächsten Jahr. Und an dieser Stelle natürlich nochmal herzlichen Dank auch an euch und Sie fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, folgen, weiterempfiehlt und teilt. Und freuen uns auch auf die nächste Folge dann im Dezember.